Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Christina. Christina Schreiner, sie ist Mutter von mehreren Kindern und bei uns geht es heute ums Thema Ernährung. Wir kommen gerade quasi aus der Urlaubszeit und haben, also ich kann für mich sagen, in Paris sehr viele Schokocroissants und Brioche gegessen. Aber es geht heute bei uns um das Thema Ernährung und vor allem auch Ernährung bei Kindern und die Stufe, wenn Babys aufhören, Milch zu trinken und Bock haben auf anderes Essen, wie man sie dran führen kann und was man vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher machen kann oder schauen kann, wie die Kinder reagieren, vielleicht wie es andere machen. So, da freue ich mich erstmal, dass wir die Zeit gefunden haben. Genau, und noch was Wichtiges habe ich vergessen. Christina ist Gründerin von ChewSum. Und was das ist und was das mit Ernährung zu tun hat, das klären wir gleich. Erstmal freue ich mich, dass wir Zeit gefunden haben, liebe Christina.
Hallo Nicole, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Nochmal zur Ernährung. Ganz grundsätzlich, du bist ja auch Mama. Wie habt ihr das bei euch erlebt? Wie hast du das erlebt, wenn die Stillzeit vorbei ist, wenn die Kinder dann so auch mal beobachten, was ist die Mama denn da, ne, wenn man da irgendwie auf dem Arm sitzt? So, wie war das bei euch? War das automatisch, keine Ahnung, erstmal, was weiß ich, Karottenbrei. Wie habt ihr das gemacht?
Ich fand das eine total spannende Zeit, weil es ja echt cool ist, weil man mitkriegt, das Kind hat da Interesse, mit den Händen ja ins eigene Essen reinzulangen und so. Und habe dann sehr, ja, mit viel Vorfreude endlich darauf hingefiebert, ihm dann auch mal einen Brei anzubieten. Und dann festgestellt, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ja dieses ganze gefüttert werden, da hat er da überhaupt kein Interesse dran, sondern wirklich bei ihm war das Händethema ganz wichtig, ne, mit den Händen da rein. Und deswegen war es dann relativ schnell ein großer Frust, weil das eine Riesensauerei war und gefühlt kein Brei im Kind landete und ich aber so einen Druck verspürt habe, ne, da muss jetzt Brei essen, ja, das steht so da drin in diesem Breifahrplan, den ich vom Kinderarzt bekommen habe und da müssen wir jetzt los, ja. Und dann habe ich festgestellt, okay, so funktioniert das nicht. Und da ich eine bin, die gerne recherchiert und liest, habe ich mich mal reingestürzt und geguckt, wie ist das Kinderernährung? Ist das so zeitgemäß, dieser Beifahrplan, den ich da bekommen habe? Und bin dann total in diese spannende Welt von Baby-led Weaning, breifreier Kinderernährung eingetaucht und fand das total spannend, ja, zu lesen. Da gibt es Alternativen, ne? Der Brei ist nicht das Nonplusultra, das muss nicht sein, sondern es gibt auch Kinder, für die ist was anderes passender. Und das fand ich richtig cool, da einzutauchen.
Erklär nochmal den Begriff. Das ist vielleicht nicht jedem ein sofort eine, da geht nicht bei jedem sofort eine Lampe im Kopf an, sondern Baby-led Weaning. Das ist ein englischer Begriff. Was bedeutet der und was, was bedeutet der?
Also Baby-led Weaning heißt wortwörtlich übersetzt vom Kind geleitete Beikost oder eben vom Kind geleitetes Abstillen. Ich verwende den englischen Begriff, weil auf Deutsch wird das mit breifrei übersetzt und ich finde das also immer blöd, wenn irgendwas ohne etwas ist. Es ist ja schöner zu beschreiben, um was es eigentlich geht. Und vor allem geht es eben nicht nur darum, dass es ohne Brei ist, sondern es geht vor allem darum, dass man sagt, das Kind bestimmt das Tempo. Das ist der Chef. Ich meine, das lernt man ja oft, dass das in vielen Lebenslagen so ist. Und auch da die Überlegung, dass man sagt, das Kind entscheidet, was es essen will, wie viel es essen will. Und es gibt eine ganz klare Rollenverteilung. Das sieht man dann auch später, wenn es immer mal wieder wird, der Essen zum Konflikt. Und diese klare Rollenverteilung, dass man sagt, wir als Eltern sind verantwortlich, was wir anbieten, wann wir es anbieten. Und die Kinder sind dafür verantwortlich, was sie davon essen und wie viel sie davon essen. Und das ist eben der Unterschied zum Brei, weil das ja am Anfang, gerade wenn die noch nicht so gut greifen können, den Löffel noch nicht halten können, eine sehr passive Sache ist. Gefüttert werden, das Kind sitzt da, hat auch, finde ich auch ganz interessant, so aus, ja, sich ins Kind reinzuversetzen. Ne? Das hat noch nie was gegessen, außer Milch getrunken. Und auf einmal gibt es da was zu essen und dann kommt es auf einem Löffel. Und der erste Kontakt mit dem Lebensmittel ist quasi, wenn es im Mund ist. Also schon echt sehr invasiv in dem Sinne. Ja. Und wenn man dieses Baby-led Weaning verfolgt, dann ist die Idee erstmal, dass man das Kind mit dem Essen auch mal spielen lässt, was hinlegt, was es selbst nehmen kann, mit den Händen wirklich begreifen kann, mal riechen kann, matschen kann und dann erst auch selber in den Mund nimmt. Spannende ist, wenn man beobachtet, wie die Entwicklung der Motorik ist. Und das ist ja schon so, dass die anfangen, Sachen zwar sehr grobmotorisch, aber zu greifen und zwar genau dann, wenn das Essen losgeht. Und dementsprechend sagt man schon, es macht eigentlich Sinn, dass sie genau das essen können, was sie auch greifen und zum Mund führen können, ja. Also grobe Stücke, die sie aber dann im Mund klein kriegen. Wenn sie zu hart sind, dann fliegen die auch gleich wieder raus. Genau, also das heißt Baby-led Weaning und dafür steht das. Das Kind entscheidet selbst, was es isst und wie viel es isst.
Wo du gerade gesagt hast, das war stressig mit dem Brei-Fahrplan. Jetzt, wenn ich so zurückdenke, fand ich das auch wirklich stressig, weil aus mehreren Gründen. Also einmal hat man so das Gefühl, es ist ja auch, man geht so in so eine neue Stufe rein. Das muss dann irgendwie auch klappen. Und das ganze Gefüge ist ja nochmal, wird ja nochmal aufgedröselt, weil vorher hast du einfach, wenn du jetzt gestillt hast, zum Beispiel das Baby dabei, du bist auch immer dabei, die Milch ist dabei, so und jetzt weiß ich, dass bei mir auch im Kopf war mit dem Brei, okay, jetzt müssen wir aber auch irgendwie gucken, dass wir so und so viel, keine Ahnung, Löffelchen kriegen, weil dann ist die ja gar nicht satt und wenn wir dann gleich unterwegs sind, was mache ich denn dann? Dann will ich ja nicht wieder in die Flasche zurückfallen, weil ich will ja jetzt unbedingt in diese neue Stufe und da auch bleiben. Wo du das gesagt hast, also ja, habe ich auch voll diesen Stress verspürt und ich erinnere mich auch die ersten Male, wo ich dann versucht habe, keine Ahnung, Karottenbrei oder Karotte, Kartoffel, irgendwie sowas zu kochen und dann auch das gefilmt habe, wie mein Kind dann diesen Löffel gegessen hat und ich habe mich dann gefreut. Das war wie so ein Riesenerfolg, aber das war mit total viel Stress verbunden. Und es gibt ja auch diese, weiß ich nicht, auch schon aus den 50er Jahren Videos, wo Kinder den Spinat ausspucken und den nicht wollen. Und dann damals habe ich es aber so in Verbindung gebracht mit, das Kind will nicht essen oder es mag den Spinat nicht. Aber vielleicht, wenn wir jetzt das nochmal anders überlegen, wollte es einfach diesen blöden Brei nicht, sondern hätte das gerne selber genommen und untersucht, ne? Und sich dann auch mehr mit diesem Essen und auch mal anders beschäftigt.
Ja. Ja, und das mit dem Stress ist ganz spannend, weil ich glaube, das fängt wirklich dann an, wenn es ums Essen geht, dass Essen in ganz vielen Familien immer ein Stressthema bleibt, weil wir es auch ganz oft verknüpfen mit einem Erziehungserfolg, ne? Und das ist ja auch, oder ein Erziehungsdruckmittel auch, ja. Und das Kind muss gut essen, es muss ein guter Esser sein, auch dieses, dass es diesen Begriff gibt, ne? Was ist denn ein guter Esser, ja? Und das lädt sich dann ganz oft in diese ersten Phasen ein. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, um was geht's eigentlich? Es geht doch, also, wenn man jetzt mal nimmt, guter Esser ist jemand, der Spaß am Essen hat und irgendwie sich ausgewogen ernährt, dann legen wir am Anfang damit den Grundstein, um mal zu sagen, okay, ausgewogen heißt erstmal probier auch mal sehr viel und zum anderen aber auch entwickle Lust und Spaß am Essen. Und den entwickle ich wahrscheinlich nicht, wenn ich dem Kind die Hand weghalte und sage, so, hier ist der Löffel und da müssen 15 Gramm rein, also jetzt mal Mund auf und Brei rein. Und ja, ich glaube, dass dieses große Ziel aus dem Auge oder immer wieder sich vor Augen zu führen in dieser Phase, wo die Kinder viel ausprobieren oder ja auch, ne, 2 Schritte vor, 1,5 zurück und dann wieder 1,5 vor und sich hin und her tasten und zu sagen, gut, okay, wir fangen jetzt an in diese spannende Phase der Beikost, in dieses Essen lernen, Essen Geschmacksmuster prägen und es muss entspannt sein für alle und eben auch genau dieses, wie du sagst, man ist dann unterwegs, wenn man Milch hat, entweder ob man stillt oder eine Flasche hat, da hat man eine Routine und auf einmal kommt dieses Essen mit dazu und wo kriege ich denn jetzt was zu essen her? Ja, dann gibt's halt jetzt mal nur ein Fläschchen oder mal nur einen Busen, ja, dann ist das so. Und es gibt so diesen Spruch, ich weiß, dass der debattiert wird unter den Beikostberaterinnen in Deutschland. In Englisch sagt man, Food under one is just for fun. Ja? Und so ein bisschen die Überlegung, es geht wirklich ums Ausprobieren, Experimentieren, die Kalorien und das Wachstum, was die ja brauchen. Ne? Die brauchen Fett, Kohlenhydrate und alles das. Das kriegen sie am Anfang in dieser Beikostphase Start, kriegen sie das aus der Milch, egal wo die Milch herkommt. Ja? Also da ist der Druck wirklich, muss rausgenommen werden. Ja.
Ja. Und wie hast du das dann bei dir, wie habt ihr das bei euch verändert? Also du hast gemerkt, okay, mit dem Brei ist blöd, du hast dich eingelesen. So, was hast du dann anders gemacht und wie waren die ersten Versuche?
Ich habe dann eben, genau, bin in die Rezepte rein, habe gesehen, aha, ich lege dem was hin. Also am Anfang geht es dann ja los mit nicht nur Karotte oder Kartoffelbrei, sondern wirklich so gedämpft als Stücke hingelegt und das habe ich gemacht und da habe ich gemerkt, ah ja, das ist zwar auch viel Spielerei am Anfang, ne, da kommen jetzt auch nicht die großen Kalorien in das Kind rein, aber da war Spaß wieder dabei. Ne? Dann hatte ich Spaß, ihm zuzugucken, er hat experimentiert, hat gelutscht, geschleckt, was auch immer und ja, so wurden dann, haben wir dann in dem Sinne größere Schritte gemacht, dass einfach diese Experimentierfreude größer wurde und es wirklich kein Frust war und eben ja kein Brei, der ausgespuckt wurde oder Löffel, der durch die Gegend flog, sondern es ging einfach, wir saßen mit Augenhöhe am Tisch. Und jeder hatte irgendwas und hat auch dann tatsächlich so ein bisschen diesen Druck rausgenommen, mit ich muss mich ständig drum kümmern, dass da irgendwas steht, sondern er hatte auch irgendwas. Und dann ging aber lustigerweise nach dieser ersten Phase, wo es darum geht, erstmal nur Kartoffel oder Karotte gedämpft zu haben, dann ging es ja los, okay, jetzt werden die Mahlzeiten irgendwie größer, jetzt werden sie umfangender, jetzt müssen sie auch irgendwie ausgewogener per se werden. Und dann habe ich festgestellt, okay, jetzt wird es mir doch zu viel, weil es soll irgendwie greifbar sein, soll aber auch Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße haben und das am besten so, dass er es selber greifen kann. Ne? Und jetzt sind wir noch eine Familie, die ja sehr gerne mal einfach einen Salat mit irgendwas drauf isst, was ja so ein Baby auch schlecht essen kann. Also die Idee, dass er einfach bei uns was mit isst, das ist so ein bisschen der Claim von Baby-led Weaning. Das Baby kriegt halt einfach das, was die Eltern essen. Und das funktioniert eben nicht immer, weil Eltern auch nicht immer das essen, was kindgerecht ist, vor allem halt vom Salzgehalt, aber eben auch von dem, was sie schon verdauen können und kauen können. Und dann habe ich angefangen, Puffer zu backen und Gemüsestängchen und Brokkoli, weiß ich nicht, Bällchen und was auch immer. Und das war ein Riesenaufwand. Und da bin ich dann so, ja, ich bin eine Perfektionistin, habe mich ein bisschen verkünstelt und habe festgestellt, das kann ich so nicht aufrechterhalten. Ne? Ich habe wieder Vollzeit gearbeitet in der Zeit und dann abends noch irgendwie angefangen, Puffer rauszubacken, einzufrieren und sowas. Und dann kam irgendwann die Frage, das kann es doch nicht sein, das ist ja, dass ich da nichts kaufen kann. Ne? Also Breigläschen kann ich auch überall kaufen. Überall gibt es Snacks, ne? Also das Snackregal im DM oder im Drogeriemarkt platzt. Aber ich muss doch irgendwie auch so für das Baby-led Weaning, das sehe ich ja überall. Ne? Ich habe dann über Instagram informiert, 1000 Accounts, überall gibt's was, Kochbücher und noch und nöcher. Aber wo kann ich denn jetzt so ein Hirsestängle und nicht Hirsestängle, sondern Brokkoli-Stängle kaufen? Ja, das, und da habe ich nichts gefunden. Ja, und das war dann, du hast es vorhin schon angeteasert, so ein bisschen der Moment, wo die Idee für Choosum kam und dieses, okay, da gibt es nichts. Und natürlich der erste Gedanke, ja, dann gibt es da wohl keinen Markt für, ne? Das ist, dann ist das, bin das wohl nur ich. Und dann habe ich eben angefangen, mir diesen Markt ein bisschen strategischer und analytischer anzuschauen und gesehen, aha, in England, da poppt schon was auf, in USA gibt es auch schon Firmen, die sich Baby-led Weaning und eben genau das greifbar, irgendwelche Bites und Nuggets und Pancakes, die man greifen kann, für Babys machen. Aber bei uns gibt es noch nichts. Und das ist ja dann oft entweder eine Riesenchance oder eben auch einfach einen guten Grund, den man nicht sieht. Und das war so ein bisschen die Hypothese. Wahrscheinlich ist es beides und das weiß ich auch heute, ne? Es ist eine Riesenchance, es ist ein ganz toller Markt, der Bedarf ist riesig. Es ist aber auch super, super schwierig, in diesen Markt reinzugehen. Und das weiß ich jetzt heute, nachdem Chusam schon ein paar Jahre auf dem Markt ist.
Was hast du gemacht? Also du hast, das ist jetzt auch erstmal sehr spannend. Gehen wir mal einmal kurz jetzt in die wirtschaftliche und berufliche Situation rein. Du hast Vollzeit gearbeitet, du hast ein kleines Kind gehabt, du hast die Idee gehabt, okay, ich würde gerne irgendwas selber auch anbieten, also gründen und vor allem produzieren, Essen produzieren. Da sind ja wahrscheinlich tausend Fragen, tausend Regulierungen. Du musst dich in alles nochmal reinfuchsen. Wie war das dann überhaupt?
Ja, also das klingt jetzt so, als wäre das ein sehr geordneter Prozess gewesen. Das war tatsächlich erstmal großes Chaos. Vor allem kam noch dazu privat großes Chaos, Überforderungen, ja, Betreuungssituation des Kindes auf wackeligen Beinen. Ich dann kurz vorm Burnout erstmal krankgeschrieben vom eigentlichen Job. Also das war auch eine ungute Zeit und ich war immer eine, die sehr gerne gearbeitet hat und dann auch festgestellt habe, ich habe überhaupt, wenn ich dran an Arbeit denke, da stellt sich bei mir alles auf und dann habe ich festgestellt, ich muss was ändern bei mir. Und genau, habe mir dann rausgenommen, in meinem Konzernjob eine Pause nochmal zu machen, zu sagen, gut, okay, jetzt sortiere ich mich erstmal, jetzt stelle ich mich erstmal gut auf und dann gehe ich entweder zurück in den Konzern oder ja, suche mir einen anderen Job. Und relativ kurz, nachdem ich dann da wirklich aus dem Job raus war, kam so dieses, ach, ja, war ja doch was. Ich sag doch seit einem Jahr, sage ich doch, hey, man müsste, man sollte, es bräuchte. Und da war dann die Energie und auch der Kopf da, dass ich mir das wirklich angeschaut habe. Dann habe ich diese Marktanalyse gemacht und dann hatte ich das Glück, dass ich eine Freundin habe, die Ernährungswissenschaftlerin ist, die zu der Zeit auch schon ein Kind hatte und eben auch diesen Bedarf gesehen hat und gesagt hat, jawohl, das braucht's wirklich und die mich bestätigt hat. Und die zum Glück die nötige Erfahrung hatte, weil ich komme ja aus dem Digitalkonzern, also ich hatte mit Ernährung bis jetzt überhaupt nichts zu tun und auch eben so ein physisches Produkt noch nicht wirklich in der, also verantwortet. Und die mich ermutigt hat und mir geholfen hat, mal diese erste Spezifikation zu schreiben. Was muss denn so ein Produkt haben? Ja, aus dem quasi Heimatrezept, was ich zu Hause gekocht habe, was ich eben nicht mehr selber kochen wollte, zu sagen, gut, okay, so muss das grob aussehen, weil das war von Anfang an klar, dass selber kochen und irgendwo eine Küche anmieten und das machen, das steht nicht zur Debatte. Erstens, weil ich das ja mache, weil ich nicht mehr kochen möchte. Das heißt, es wäre ein ziemlich unguter Move, dass ich dann auf einmal für alle Kinder mitkoche. Und zum anderen, weil, du hast gesagt, Regulatorik, die Anforderungen vor allem an Sicherheit, an Reinlichkeit und sowas natürlich so groß sind, dass ich das gar nicht leisten könnte, auch wenn ich mir eine externe Küche anmiete. Und so war eben diese eine Rahmenbedingung, es muss etwas sein, was produziert werden kann, wo ich einen Lohnproduzenten finde, der eine Prozesssicherheit mitbringt, ein Qualitätsmanagement, das war klar. Genau, dann habe ich tatsächlich über 4 Monate lang einen Hersteller gesucht, der das produzieren kann, weil es eine wirkliche Innovation ist. Es gibt noch nicht pürierte Babynahrung in Deutschland oder in ganz Europa tatsächlich. Und so musste ich dann erstmal jemanden finden, der sowohl die Prozesskenntnis im Sinne von, ja, was muss ich für Babynahrung beachten, welche Regulatorik gibt es, aber der auch die Maschinerie hat, um dann eben nicht zu pürieren und ultra hoch erhitzen, sondern daraus was zu formen oder echtes Gemüse zu verarbeiten, daraus ein Bällchen oder ein Nugget zu formen und das rauszubraten. Das hat lange gedauert.
Krass, also aber auch mal erstmal Hut ab, dass du da dran geblieben bist, dass du dich in so eine fremde Materie so reingefuchst hast, dass du und auch also nochmal dran geblieben bist, hartnäckig geblieben bist und die Hindernisse, die mit Sicherheit da waren, dann guckst du bei einem Produzenten nach und hast, sieht vielleicht gut aus und dann geht es nicht, hat es tausend Gründe, warum es beim zweiten nicht klappt, da würden ja schon alle gesagt, alles klar, okay, jetzt das mache ich nicht. Aber du bist dran geblieben und du hast jemanden gefunden und jetzt lass uns nochmal über die Sachen sprechen. Also was bietet Truesam an? Also was gibt es bei euch und was ist das genau?
Also wir machen tiefgefrorene, das ist ganz wichtig, um sie haltbar zu machen, tiefgefrorene Gemüsebällchen und Gemüsenuggets. Bei uns sind alle Produkte vegetarisch und haben im Endeffekt nur das drin, was man zu Hause selbst verkochen würde. Es war mir immer wichtig, ein Produkt zu machen, das ich auch mit Freude meinen eigenen Kindern gebe. Es ist hauptsächlich Gemüse drin, Kartoffeln, Karotten, Süßkartoffeln dergleichen. Es ist ein bisschen Haferflocken und ein bisschen Mehl drin, um es zu binden und ein bisschen Eiweiß. Und dann sind ganz sanfte Gewürze wie Muskat oder dergleichen dabei. Die Produkte, die wir für den Beikoststart, also ab 6 Monaten haben, sind tatsächlich komplett ohne Salz, also auch nicht in dem Sinne gewürzt, sondern eben nur mit Muskat oder eben das pure Gemüse. Und die Produkte, wir haben ein paar Produkte ab 12 Monaten, da ist ein bisschen Salz drin, aber auch ganz mild. Genau. Und das wird dann alles in einem Beikost geprüften Öl rausgebraten schon. Also die sind volle Convenience-Stufe. Ich muss die zu Hause nur noch tiefgefroren einfach in den Ofen oder in den Airfryer oder in die Pfanne hauen, einmal durchgaren. Und dann habe ich eben eine ausgewogene Mahlzeit da, wo alles drin ist, was ein Baby braucht. Und habe aber eben nicht vorher einkaufen, Rezept recherchieren und der ganze Klabüms, der damit dranhängt.
Und in so einem Bällchen, ist das eine Mahlzeit, kann man das sagen? Ein Bällchen, eine Mahlzeit oder wie ist das ungefähr?
Genau, also wie viele Bällchen eine Mahlzeit sind, ist natürlich wieder dem Kind überlassen, aber es ist alles drin, was eine ausgewogene Mahlzeit macht. Also ich habe Eiweiße, ich habe Fette, ich habe Kohlenhydrate mit drin. Und dadurch, dass wir eben inzwischen ja 8 verschiedene Sorten haben, natürlich eine gewisse Ausgewogenheit auch an den verschiedenen Gemüsesorten, die mit drin sind. Genau, und wenn die anfangen, dann essen die ein Bällchen vielleicht, ne, oder lutschen da ein bisschen dran rum und das wird dann mehr. Und ja, ich habe jetzt auch schon von Kindern gehört, die einfach mal so, weiß ich nicht, 10 Bällchen sich reindrücken. Auch gut, ja. Und das unterscheidet sich auch wieder, ne? Dann gibt es Tage, da geht mehr rein und Tage, da haben wir halt weniger Lust da.
Und wie schnell ist die Zubereitung? Also du nimmst sie dann, jetzt sagen wir mal jetzt, ich bin, habe keine Mikrowelle, ich habe einen Ofen, also wie würde es funktionieren?
Ja, du haust die in den Ofen, je nachdem. Es gibt ja Leute, die heizen den Ofen vor. Es sind Leute, die sind ungeduldig, die heizen nicht vor, die schieben gleich rein. Dauert das 10 bis 15 Minuten im Ofen. Musst also nichts dabei machen. Meine Mitgründerin, die ist immer im Team Pfanne, weil sie nur eine Hand frei hat, weil sie dann schon das schreiende Kind auf dem Arm sitzen hat, dann noch schnell in der Pfanne. Dann geht das mit einer Hand, wenn man 2 Hände für ein Backblech hat.
Also Pfanne geht auch, okay.
Ja, genau. Pfanne geht auch. Airfryer habe ich selber noch nicht probiert, aber höre ich jetzt immer wieder von unseren KundInnen, dass Airfryer ganz toll funktioniert. Da sind es, glaube ich, auch nur 7 Minuten oder so. Dann geht das noch schneller, brauche ich auch nur eine Hand. Genau.
Cool. Ja, genau, eine
Ja.
Hand. Ich habe mir damals auch immer gewünscht, also das Ein-Hand-Kochbuch, weil es gibt eine Zeit, wo man einfach wirklich nur eine Hand zur Verfügung hat, ne?
Genau.
Cool.
Ja.
Und wo kann man die kaufen? Also wenn ich sie, gibt sie im Supermarkt, wird geliefert so wie Art Bofrost. Wie kriegt man euer Essen?
Genau, also angefangen haben wir, und das gibt es auch heute noch, unseren Online-Shop. Das ist Gott sei Dank inzwischen ja sehr niedrigschwellig. Also jetzt mal nochmal auf die Gründerinnenperspektive, dass man das einfach mal ausprobieren kann. Wir liefern deutschlandweit momentan. Im Online-Shop kann man sich auch einen Liefertag aussuchen. Hat natürlich jetzt auch logistische Herausforderungen für uns. Wenn es so heiß ist wie momentan, ist natürlich immer ein Thema mit, kommt das auch tiefgefroren an? Das funktioniert eigentlich zum Großteil schon. Dann sind wir natürlich aber auch abhängig von dem Versanddienstleister, die das dann zustellen. Wenn der dann nicht klingelt, sondern es einfach wieder mitnimmt, ist das natürlich blöd. Passiert auch ab und zu, aber meistens klappt das sehr gut. Und zum Glück sind wir inzwischen, oder nicht zum Glück, sondern weil wir gut sind, sind wir inzwischen bei Knusper. Die gibt es in München und in Frankfurt und in Berlin gelistet. Wir haben da in München angefangen. Das hat dann ganz gut funktioniert. Deswegen sind wir da jetzt zentral gelistet und eben auch in den anderen Standorten verfügbar. So, weil, wenn Knusper wächst, wachsen wir da quasi mit. Egal, wo es Knusper gibt, gibt es Chusam. Nicht alle Sorten, aber zumindest 5 Sorten, was ja auch schon mal super ist. Und dann ja, ist der große, ich würde nicht sagen, der große Traum, aber das Ziel schon, und das wissen wir, dass das auch am meisten Sinn macht, wollen wir natürlich in die Biomärkte und in die Supermärkte. Also ich glaube, das ist über Choosam, habe ich nicht dazu gesagt, aber es, weil es für mich selbstverständlich ist, wir sind natürlich biozertifiziert und dementsprechend wären die Biomärkte auch für uns ein guter erster Schritt, genau.
Auf jeden Fall, weil man da ja auch einkaufen geht, ne? Also man will es ja auch den Eltern angenehm machen halt einfach, ne? Und auch große Supermärkte haben ja auch große Bio-Abteilungen. Also das wäre natürlich super, wo es ja auch immer nur mal die Gläschen gibt, ne?
Und das ist aber genau, wo du die Gläschen ansprichst, ein bisschen eine Herausforderung, die wir unternehmerisch haben, weil tatsächlich, ich glaube, 70 oder 75% des Umsatzes in dieser Beikostphase findet im Drogeriemarkt statt, weil halt Gläschen, Quetschis und dergleichen, und die sind ja haltbar, ohne gekühlt zu werden. Und dementsprechend gibt es in den Drogeriemärkten, wo das stattfindet, keine Tiefkühltruhe. Und das heißt, wir können uns nicht einfach quasi diese Welle mitreiten und uns neben unsere, ich will es nicht Wettbewerbsprodukte, sondern vergleichbare Produkte oder die halt in der Phase attraktiv sind, wo man sich informiert. Wenn man so Browsing im Shop macht, dann guckt man halt im Regal, wo die Gläschen stehen. Und da wird man halt Choosam nicht finden, weil wir eben tiefgefroren sind, weil wir haltbar machen wollen, um die Nährstoffe zu erhalten. Und die Form, ne? Ich kann einfach, wenn ich was ultra hoch erhitze, wird es matschig. Also das ist einfach so.
Was hat es mit deinem Berufsleben gemacht? Bist du dann nochmal tatsächlich in deinen Beruf zurückgekehrt? Wie hat sich das für dich dann entwickelt?
Das war ganz spannend. Ich habe nämlich relativ schnell festgestellt, das Unternehmertum, da bin ich wie ein Fisch im Wasser. Das passt zu mir. Und ja, du hast recht, dieses, was du vorhin gesagt hast, ne, dieses Dranbleiben, das ist total anstrengend. Und vor allem, ja, so in dieser Anfangsphase, weil das Unternehmen existiert nur, weil ich dran glaube. Und nur, weil ich und eben dann meine Mitgründerin, weil wir gemeinsam dafür aufstehen und Sachen tun. Und ja, das war super anstrengend, aber ich habe gemerkt, dass diese Anstrengung ist mir lieber als die im Konzern, wo ich erstmal, bevor sich überhaupt was bewegt, 27 Leute intern überzeugen muss. Und wenn ich Pech habe, dann gibt es einen, der sagt nein, und dann liegt das, ne, hat sich erledigt. Das ist viel mehr mein Thema, und deswegen bin ich tatsächlich gar nicht mehr in meinen Konzernjob zurück und habe den dann gekündigt. Genau. Und dadurch tatsächlich aber neue KundInnen gewonnen, weil natürlich gibt es da auch viele Eltern, die inzwischen gerne bei Choosam bestellen. Ja.
Mega, also da auch nochmal Respekt und Applaus für dich, für diese neue, guck mal, du hast es erst gerade erzählt, du hast es aus einer schlechten energetischen Situation, kam das, dir ging es nicht gut, du hast dich nicht wohlgefühlt, dann erstmal das Entdecken, woran es liegt, den Mut zu haben, das zu verändern zu wollen und dann aus dieser schlechten Energie etwas super Kreatives zu machen, was auch sehr viel Energie kostet. Diese Energie hat dich aber positiv getrieben, nicht irgendwie fertig gemacht quasi. Und dann ein neues Unternehmen zu gründen, eine neue Idee auf den Markt zu bringen, ein neues Produkt herzustellen, finde ich mega. Also allein dafür schon ganz, ganz tollen Respekt. Und da solltest du hoffentlich gut stolz auf dich sein und dir selber immer mal sagen, wow, also das habe ich echt gut gemacht. Und das darf ich mir auch sagen, weil das stimmt einfach. Mega. Also top, top, top.
Vielen Dank. Und ja, das ist gut, dass du das sagst, weil ich glaube, das vergisst man manchmal, weil man als Unternehmerin und Unternehmer natürlich den ganzen Tag nur Probleme löst, ne? Wenn ich eine Sache geschafft habe, dann tut sich dadurch ja wieder was aus, was ich jetzt machen muss. Und das vergisst man total, was man schon alles geschafft hat. Am Anfang haben mir tatsächlich sehr viele Leute gesagt, ja, das wird nie was werden, keine Chance und viel zu schwierig und im Tiefkühlen, also sowieso nicht. Und dann kam natürlich auch schon noch ein Sexismus mit dazu. Ach, die Mutti denkt, sie macht ein Mutti-Produkt. Ach, wie süß, das wird den Schwabinger Muttis gefallen. Und so, das gab es auch häufig. Ja, am Anfang musste ich ja sehr vielen, ne, das war ja nur eine Idee in meinem Kopf, und ich musste mit vielen Leuten drüber reden, um eben den Produzenten zu finden. Und dann macht man sich ja schon irgendwie verletzlich auch, weil man vielen Leuten von was erzählt, was es noch nicht gibt. Und ja, da gab es eben schon Leute, ich glaube, das ist, also das Gemeine an Sexismus ist ja, dass man es nie 100% sagen kann. Ne? Es ist immer nur so ein, boah, liegt es vielleicht daran, aber so eben die Aussagen mit, naja, das ist ein Mutti-Produkt für Muttis, die zu viel Kohle haben. Von einem Mann, der selber keine Kinder hat, das ist natürlich schon, ja. Und weil eben, wie gesagt, sehr viele Entscheider, das ist auch schon so, als wir dann auch versucht haben, Kapital zu raisen und eine Finanzierung zu bekommen, sehr viele Entscheider dort haben keine Kinder oder sind eben für deren Ernährung nicht verantwortlich. Ne? Das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Für die war das nie ein Problem, weil hatten ja zu Hause eine Frau, die das gemacht hat. Und wie viel Arbeit das ist, so ein Kind mit Essen zu versorgen, gibt es ja inzwischen auch die Aussage, ne, Kind zu versorgen mit Essen ist mehr als ein Part-Time-Job. Also das ist einfach ein Teilzeitjob. Wie viele Stunden Essen ranschaffen bedeutet, vor allem wenn die noch nicht in Betreuung sind, was ja am Anfang meistens der Fall ist, das wird unterschätzt. Und das fand ich schon, also da auch immer wieder sich zu sagen, nee, komm, die wissen das nicht, ich weiß das besser. ist ja auch ein bisschen der Unterschied zwischen was ist jetzt Genie und was ist Wahnsinn. Wo ist man der Depp, der gegen den besseren Ratschlag trotzdem weitermacht, oder wo ist man das Genie, das was erkennt, was alle anderen verkennen? Ne? Das ist immer, auch heute noch, ein schmaler Grat.
Total. Du hast einen Punkt gesagt, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Wie ist es in der Betreuungssituation? Also, du hast ja dann auch ein neues Produkt mitgebracht, ne? Also hier, mein Kind ist hier etwas von Schuhsam. Kannten die ja wahrscheinlich in der Kita oder bei der Tagesmutter auch nicht. Wie war das und wie ist das Handling für die?
Ja, tatsächlich sind meine Kinder in der Betreuung, in der Vollverpflegung ist. Da bringen wir nichts zu essen mit. Ich fand es aber ganz spannend, da ins Gespräch zu gehen, im Sinne von, wäre das nicht was für euch? Ja? Und allgemein jetzt aus unternehmerischer Perspektive, wäre denn Kita nicht ein guter Vertriebskanal für uns auch? Und das ist total spannend, weil wir wirklich eine Diskrepanz sehen. Es gibt die, ich sag mal, Elite-Kitas, die dann sagen, ja, bei uns kommt der Fisch nur im Ganzen und das Gemüse nur im Ganzen und hochverarbeitet sowieso nicht, weil die Kinder sollen ja das essen. Ganz viele Kinder essen halt dann den Fisch gar nicht. Ist auch die Frage, kann man wieder diskutieren, was ist besser, der Fisch im Ganzen, der liegen bleibt, oder der Fisch im Stäbchen, der dann doch gegessen wird und mit dem mal experimentiert wird. Und dann gibt es ganz viele Kitas, die einfach so preisgetrieben sind, dass der Preis für eine Mahlzeit, die dort angeboten wird, so gering ist, dass wir da in der Größe, in der wir momentan sind, wir sind sehr klein, deswegen ist das Produkt relativ, ne? Ich kann halt einfach nicht mit einem Hip-Brei, der in millionenfacher Auslage, kann ich nicht mithalten. Und dementsprechend kommen wir für die erstmal nicht in Frage. Was wir aber von unseren KundInnen gesagt bekommen, ist, dass es für die eine super Sache für die Kita-Brotbox ist, ja? Weil die machen das eben am Vorabend oder in der Früh, während sie Frühstück machen, hauen sie die Bällchen und Nuggets in den Ofen und dann kommen die lauwarm oder auch kalt in die Brotbox und sind dann perfekt und sind gut geeignet da.
Also das geht auch. Ich kann sie auch quasi braten und dann kalt verzehren. Dann geht das auch am nächsten Tag problemlos.
Ja, total. Und schmeckt auch den Kindern meistens doch sehr gut, auch kalt.
Lass uns nochmal zum Thema Ernährung grundsätzlich zurückkommen. Du hast dich jetzt total damit beschäftigt. Das ist ein zentraler Teil deines Lebens. Du hast dich auch sehr damit beschäftigt, was brauchen Kinder, was muss genau drin sein, was ist gut für Kinder. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, das hat etwas auch mit dir gemacht oder mit euch als Familie gemacht und hat auch etwas verändert, ganz grundsätzlich in der Ernährung. Was hast du damit gemeint?
Ja, ich finde das ganz spannend. Oft ist ja Ernährung den Kindern gegenüber sehr dogmatisch. Du darfst das, ein Kind darf das nicht, darf das, muss hier, darf aber nicht im Gehen essen. Und dann, während ich den Kindern das Essen zubereite, esse ich im Stehen am Küchentisch noch irgendwie schnell was rein. Und dann denke ich mir, wow, okay, wie, na, ja. Zweischneidig das oft ist und man ist dann so dogmatisch den Kindern gegenüber und selber aber achtet man erstens gar nicht auf sich und merkt auch gar nicht, was man für ein Vorbild ist. Und so diese, was sich bei uns jetzt total verändert hat, ist, jeder entscheidet, was er oder sie essen möchte. Es gibt aber einen Grundstock, was gemeinsam am Tisch steht und davon darf jeder nehmen, was er oder sie möchte. Und ich habe vorhin diese Rollenverteilung angesprochen und die haben wir teilweise schon aus den Augen verloren. Aber nochmal dieses, ich bin verantwortlich dafür, dass wann gibt's was zu essen und was steht auf dem Tisch und dann darf jeder aussuchen. Und es gibt bei uns auch inzwischen keinen, es war auch mal anders, aber das ist auch nicht sehr gut weitergebildet da, gibt keinen, wenn du das probierst, dann kriegst du das und wenn du das nicht gegessen hast, gibt's das nicht. Und das Auffällige ist ja, es gibt dann wirklich Mahlzeiten. Ich habe einen sehr picky Eater, der ist sehr ausgewählt und dann gibt's Mahlzeiten, da isst der vier Brote auf einmal und nächsten Tag isst er dann nur den ganzen Käse und isst kein Brot. Und am Anfang habe ich immer, oh nee, du musst aber nur dann, wenn du das und so. Und ich meine, nee, eigentlich muss man einen Schritt zurück und nochmal, es geht um Spaß am Essen und auch so ein fünfjähriges Kind soll Spaß am Tisch haben und soll keinen Stress sein, soll als Familienmahlzeit eine angenehme Zeit haben. Und dann eben nochmal dieses, es geht um die Balance am Schluss, was dabei rumkommt. Und eben auch das Thema Zucker und Süßigkeiten ist ja auch immer ein ganz großes. Das ist für uns, für Tusam jetzt irrelevant, weil wir einfach gar kein Zuckerprodukte anbieten, weil wir Gemüsesachen machen. Aber auch da sehe ich privat jetzt bei uns ein bisschen dieses, ja, man muss einen Umgang lernen und einen Umgang kann man nur lernen, wenn man damit irgendwie in Kontakt kommt und wenn man auch, ja, realistisch ist. Und ich habe aber eben jetzt auch meine Ernährung umgestellt und versuche nicht mehr im Stehen nebenher zu essen, sondern Essen passiert im Sitzen und genau. Also so ein bisschen, ich glaube, sich aufeinander zubewegen, ne? Also als Eltern bewusster und auch überlegen, was steht da jetzt auf dem Tisch, was kommt in mich rein? Ich habe ganz oft die Kohlenhydrate vergessen oder so. Und dann aber eben auch bei den Kindern nicht ganz so streng und so, ja, die Wunschvorstellung. Natürlich würde ich mir wünschen, dass sie schreien, Juhu, da steht der Brokkoli. Ist heute nicht so, aber ich habe als Kind auch kein Brokkoli gegessen und freue mich jetzt total drauf, wenn ich Brokkoli kriege.
Ich liebe Brokkoli, meine kleine Tochter liebt Brokkoli, das ist ihr Lieblingsgemüse, meine große Tochter hasst Brokkoli. Also da ist man auch wieder, alle sind da unterschiedlich. Aber klar, ist es immer, wäre es einfacher, wenn ein Kind alles gerne mit großen, neugierigen Augen und gutem Geschmack und isst und sagt, Mensch, das war aber wieder lecker. Das ist ja jeden Tag lecker, das ist halt Fantasie bzw. Romantik. Aber ich habe auch gerade nochmal dran gedacht, genau das Thema Essen wird oft missbraucht als als Druckmittel. So, wenn du das jetzt isst, dann darfst du zum Beispiel den Nachtisch oder du darfst erst aufstehen und spielen, wenn du aufgegessen hast. Und ich, habe ich schon wieder so eine Trigger in meiner Erinnerung. Ich mochte in der Kita früher nicht essen. Ich war in der im Kindergarten und ich weiß nicht, warum, ich mochte da nicht essen. Und das war auch damals nur bis in den 80er Jahren, nur bis mittags. Aber ich hatte etwas Selbstgebrachtes von zu Hause mit. Und auch das wollte ich da nicht essen. Ich hatte Hunger und ich habe es sofort gegessen, wenn meine Oma mich abgeholt hat, dann vor der Kita quasi mein Brot und meine Mandarine oder so gegessen, aber in der Kita nicht. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo eine Erzieherin mich zwingen wollte zu essen. Sie hat gesagt, nein, du wirst erst mit den anderen spielen, wenn du das hier aufgegessen hast, und hat mir das auf den Tisch gesetzt und mich vor oder an den Tisch gesetzt und du darfst nicht spielen. Und ich habe die ganzen Stunden vor dem Essen verbracht und an dem Tisch und habe gesagt, ich esse das nicht. Und ich hatte wirklich Hunger. Und dann hat meine Oma mich abgeholt und danach habe ich das sofort gegessen. Und die wollte mich da brechen, aber hat es nicht geschafft. Und ich habe einfach auch gedacht, ich möchte das einfach nicht. Und wie schlimm das einfach ist. Guck mal, das ist noch 40 Jahre später in meinem Kopf diese total fürchterliche Situation. Das würde man ja heute auch erzieherisch nicht mehr machen. Aber was sollte sie mir denn damit zeigen? Ne? Also so eine erzwungene Situation, dass ich dann am nächsten Tag sage, das war aber total schön, dann möchte ich jetzt mit euch allen mal mitmachen, das ist doch fürchterlich. Also das ist schlimm und ich glaube auch grundsätzlich, muss man da ein bisschen aufpassen auch. Ne? Warum? Also Essen ist ein Genuss und essen müssen wir das ganze Leben, dürfen wir, wenn wir Zähne haben, wenn wir kauen dürfen, das ganze Leben. So, ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel aufgrund ihrer Zähne oder ganz lange nur Brei, flüssige Nahrung, das ist ein Verlust von Lebensqualität, ganz, ganz fürchterlich. Also Essen ist was Tolles und was man genießen sollte. Und wenn wir das unseren Kindern kaputt machen oder das als Druckmittel benutzen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie was Gutes ist. Deswegen ist das auch nochmal voll wichtig. Und auch voll wichtig, was du sagst, man ist das Vorbild halt, ne? Wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause auch eine Süßigkeiten-Schublade. Viele sagen, das sollte man gar nicht haben und das muss aus Reichweite sein. Ja, das ist unterschiedliche Haltung, aber ich denke auch, also bei uns ist es so, jeden Tag kann man was Süßes essen. Besser ist es, wenn es als Nachtisch ist, innerhalb des Mahls so, aber das gehört halt auch dazu. Ich kenne auch Kinder, die haben da sehr strikte Vorgaben von zu Hause und wenn die bei uns sind, die fressen das auf sozusagen. Und es ist egal, was ich denen gebe. Ich achte grundsätzlich auf auch Qualität, auch bei Süßigkeiten. Das soll nicht jeder Schrott sein, sondern das muss auch was Gutes sein und das soll man dann auch genießen, weil es was Besonderes ist halt so. Ne? Aber da gibt es unterschiedliche Philosophien, aber auch da, was ich beobachtet habe, wenn das da sehr mit verboten ist oder du darfst nur, keine Ahnung, wir essen nur, keine Ahnung, freitags ein Eis oder sowas, dann sehe ich Kinder, die sich das dann versuchen, wirklich nachzuholen und dann auch gar nicht darauf achten, was esse ich da eigentlich, sondern hier gibt es das, dann muss ich das in mich reinschaufeln, das ist auch nicht gut.
Ja, also erstmal, ich kriege Gänsehaut, wenn ich diese Geschichte von dir aus der Kita höre. Erstens, wie bildlich du die noch vor dir hast, ne? Krass, was das gemacht hat. Und ich sehe aber leider, dass das heute schon auch noch so stattfindet, ne? Das Essen als Druckmittel und als Erziehungsmaßnahme, aber eben auch unter den Eltern. Also es gibt dann, jeder will mit mir über Erziehung oder nicht über Erziehung, über Essen sprechen, weil es eben mein Thema ist. Und ganz viele wollen dann angeben, was ihr Kind alles isst, wo ich mir denke, ja, es heißt aber nicht, dass du was gut gemacht hast, ne? Das kann sein, dass es daran liegt. Es kann aber auch einfach sein, dass du ein super neugieriges Kind hast. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass Kinder ja auch im Laufe ihres Tages so viele Momente haben, wo sie mutig sein müssen, wo sie sich auf was Unsicheres einlassen. Also für viele ist Essen auch ihr Safe Space. Da weiß ich, wenn ich die Nudeln mit Butter habe, da weiß ich, wie das schmeckt, wie das anfühlt. Da habe ich jetzt kein Risiko. Ich war nämlich heute schon auf dem Klettergerüst mutig und ich habe heute schon mit einer Freundin was ausprobiert, was gefährlich war. Ne? Also das ist auch nicht jeden Tag gleich viel Mut, sich auf was Essen einzulassen. Also von daher vergessen wir das manchmal. Und dann Eltern zu bewerten darüber, dass ihr Kind schlecht isst, ach dann, oder weil ein Kind dauernd krank ist, ach, das liegt daran, weil das ja, weiß ich jetzt nicht. Also da nochmal die Schritte rauszunehmen und eben einfach dieses Essen ist einfach für sich ein Thema und es hat mit ganz vielen anderen Sachen zu tun, aber es ist erstens nie monokausal, weil das, dann das. Und zum anderen eben hat es mit Erziehungserfolg nichts zu tun. Das zum einen und genau zu dem Thema Süßigkeiten und wie wir das in unterschiedlichen oder allgemeinen Ernährung, wie das in unterschiedlichen Familien gehandhabt wird. Was ich da auch sehe, es ist ja auch einfach jedes Kind verschieden. Und es gibt Kinder, mit denen funktioniert das, zu sagen, du isst so viel du willst und du nimmst dir. Und es gibt Kinder, die, also da hat es auch gar nichts damit zu tun, weil die daheim so restriktiv sind, sondern wenn die nicht so restriktiv wären, wird es nicht funktionieren. Ja, es gibt auch so Kinder. Also oft ist es schon, ich glaube, ganz wichtig, als Familie zu gucken, ein Setting zu finden, das für die Familie passt. Mit allen Umständen, die damit reinspielen. Ne? Da gibt es die Omas, die meinen, mit Süßigkeiten sich was erkaufen zu müssen. Das muss man ins Gefüge mit einrechnen. Dann ja, also ich glaube, auch einfach Energiebedarf ist bei jedem Kind anders. Also das ist irgendwie ganz wichtig, das undogmatisch und eben auf das Kind, auf die Familie, auf die eigene Situation. In unserer bedürfnisorientierten Welt vergessen wir auch, dass auch das Bedürfnis der Eltern ganz wichtig ist. Und wenn das Bedürfnis eben ist, gerade mal die Diskussion nicht zu führen, dann ist das auch mal okay. Ja? Also es ist auch wieder the bigger picture und ja, welche Diskussion, welche Kräfte hat man auch. Und eben choosam ist, ich glaube, ein Kind, das nur choosam isst, wird auch einseitig ernährt sein. Und deswegen ist choosam eine super Ergänzung für, wenn ich halt heute gerade keine Lust habe, irgendwas frisch zu kochen oder eben für mich den Salat mache, dann kriegt mein Baby halt choosam. Ja.
Genau, dann machst du dir die Falafelbällchen drauf und dann dein Kind kriegt dann die. Und das ist schon vorbereitet und man hat immer was da, das ist ausgewogen, ist eine super Idee. Ich finde es toll, dass du das und bewundernswert wirklich, dass du das aus dem Boden gestampft hast, deiner Idee gefolgt bist, deinem Bauchgefühl gefolgt bist und dass ihr auf dem Markt seid und dass es Möglichkeiten und Wunsch nach Wachstum gibt. Und da wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich finde das toll. Ich möchte das gerne bei mir. Ich meine, man kann ja auch mal überlegen, warum ist es nicht möglich, eine kleine Kühltruhe im DM aufzustellen? Das ist doch eigentlich nicht unmöglich, oder? Also ich weiß es nicht.
Tessie, ja, auch in die Richtung haben wir schon viel gedacht. Tatsächlich gab es auch schon Firmen, die das geschafft haben und dann aber festgestellt haben, auch das passt gar nicht so zum Einkaufsverhalten, weil Eltern, die beim DM einkaufen, oft nicht direkt nach Hause gehen, sondern halt noch zum Spielplatz oder noch in einen anderen Laden und so. Und da passt ein tiefgefrorenes Produkt nicht so ins Verhalten. Also die Idee, wirklich zu sagen, wir müssen in den Supermarkt, wir müssen dahin, wo Leute eh was Tiefgefrorenes kaufen, weil dann passt ins Verhalten, ist schon das, was wir folgen. Aber ja, dann mit der Herausforderung, wie erfahren denn die Leute davon, dass es uns gibt? Wir haben bei einem Startup-Wettbewerb einen Preis gewonnen für eine Kampagne. Ich hoffe, dass uns die ein bisschen was hilft. Und dann funktioniert es natürlich für uns ganz viel über Word of Mouth. Also Leute, ne, die uns finden, zufrieden sind, empfehlen uns weiter. Das hilft uns sehr. Aber ja, dieses Bekanntmachen unseres Startups ist mit die größte Baustelle, die wir haben.
Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Und ihr habt das jetzt alle gehört. Es gibt was Neues auf dem Markt. Probiert es aus. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Bällchen, ich meine, man kann sich das ja vielleicht nachwürzen, aber dass es auch auf dem Salat ganz gut ist, oder? Da hat man noch...
Total, also das ist ja genau, bei uns gibt es dann, für mich gibt es Salat mit Choosam-Bällchen drauf und für den kleinen Choosam mit Joghurt oder dergleichen. Genau, und das schmeckt Erwachsenen auch, es schmeckt sehr gemüsig, ne? Vor allem, wir haben so Karotten, Erbsen, Haferbällchen, die schmecken halt nach dieser Erbse. Es ist ungewohnt, das ohne Salz zu essen, aber genau, man kann nachwürzen oder einen salzigen Joghurt-Dip dazu machen, es schmeckt total lecker.
Viel Erfolg weiterhin. Danke, dass du die Zeit gehabt hast, hier über das Thema mit mir Ernährung zu sprechen. Es hat viele Kindheitserinnerungen hier getriggert und auch nochmal Beobachtungen. Manometer, guck mal, wie wichtig das ist, ne? Dass das ein Spaß und auch ungezwungen bleibt. Meine Güte, weil sonst, keine Ahnung, was sich da noch entwickelt für Problematiken. Und Essen ist schön und was Leckeres genießen ist einfach toll. Und wenn man das vorleben kann und den Kindern weitergeben kann und Möglichkeiten hat, auch den Kindern da so ein bisschen mehr Selbstbestimmung zu geben, wenn sie greifen, wenn sie das selber, auch wo du es jetzt gerade erklärt hast, zu Beginn des Podcasts habe ich auch gedacht, na klar, ist ja auch viel vertrauenswürdiger, wenn ich das selber mal überlegen kann und mir mal checken kann und dann mal so leicht etwas in der Hand habe, dann es probiere, das ist für das Kind toll. Schade, dass es das damals noch nicht gegeben hat, als meine Kinder in die Phase gekommen sind. Aber danke, viel Erfolg. Danke euch fürs Zuhören. Ihr habt bestimmt heute auch noch mal so einige neue Informationen bekommen, aber vielleicht auch noch mal an euch, an eure Kindheitserinnerungen gedacht oder vielleicht auch noch mal ein paar Impulse bekommen, ob das gut zu Hause läuft oder ob man das vielleicht auch noch mal verbessern könnte. Aber Spaß und Genuss sollte definitiv das oberste Ziel sein. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte sagt es weiter. Bitte hinterlasst ein paar Sternchen oder nette Kommentare. Wenn ihr etwas über Christina und Choosam erfahren wollt, findet ihr das in den Shownotes. Da werde ich alles reinpacken und da steht auch alles drin. Und danke fürs Zuhören. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.